Radio Ruhr-Dialog. Neue Akzente in der Gesellschaft.
Zehntausende türkische Bürger sind aktuell von einer politischen Verfolgung betroffen. Über 7000 Akademiker verloren in der Türkei seit dem Putschversuch ihre Arbeit. 500 von ihnen wurden diskreditiert, das heißt, sie verloren ihren akademischen Titel und dürfen nicht mehr in der Türkei arbeiten. Was so weit entfernt liegen mag, betrifft uns jedoch auch in Essen, denn viele Geflüchtete haben den Weg hierhin gefunden. Sie suchen Zuflucht vor Repressalien und politischer Willkür. Wir haben den Kontakt zu zwei von ihnen gefunden und teilen heute Abend mit Ihnen, liebe Zuhörer, die Schicksale und Erfahrungen dieser Menschen.
Radio Ruhr-Dialog. Neue Akzente in der Gesellschaft.
Die Freiheiten und Menschenrechte werden in der Türkei zunehmend eingeschränkt. Hunderte Akademiker haben bereits aufgrund politischer Verfolgung das Land verlassen. Einen von ihnen haben wir in Essen getroffen, er möchte jedoch anonym bleiben. Der Biologe arbeitete 36 Jahre lang als Professor, bis er unmittelbar nach dem 15. Juli fliehen musste. Seine Familie blieb zurück. Der Professor verhält sich vorsichtig und hält sich von der Öffentlichkeit fern.
Wie gestaltete sich die Atmosphäre für die Wissenschaft und Forschung in den letzten Jahren in der Türkei? Kann man noch von einer freien Forschung und Lehre sprechen?
Auf keinen Fall. Es wird großer Druck auf Wissenschaftler ausgeübt. Die Naturwissenschaften sind davon weniger betroffen. Die Geistes- und Sozialwissenschaften aber können insbesondere seit 3 Jahren keine freie Forschung betreiben. Sobald die Themen Demokratie, Menschenrechte, Freiheiten betreffen, übt die Regierung Druck aus. In den letzten 10 Jahren ist die Wissenschaft und Bildung in der Türkei so zugrunde gegangen.
Welche sind Ihrer Meinung nach die Hauptprobleme für türkische Wissenschaftler?
Es gibt Geldprobleme an den Universitäten. Die Geldhähne werden zugedreht, weil es überall viel Korruption gibt. Da es aber keine Freiheit in der Forschung gibt, könnte man auch mit den Geldern nichts anfangen. Die Wissenschaftler haben die Lust und die Hoffnung an der Forschung verloren. Jeden Moment müssen sie damit rechnen, durchsucht, festgenommen oder irgendwohin mitgenommen zu werden. In einer solchen Atmosphäre kann man nicht forschen, auch wenn es die Geldmittel dazu gäbe. Es gab vorbereitete Listen. Nach dem Putsch wurden zwischen 7.000 und 8.000 Wissenschaftler aus dem Dienst suspendiert oder festgenommen. Das alles erfolgte von einem Tag auf den anderen. Hinzu kommen Zehntausende Lehrer. Sie haben sogar ihre Abschlüsse annulliert. Die Türkei befindet sich in einer chaotischen Phase. Niemand weiß, wer demnächst nachts von seinem Zuhause abgeholt wird.
Wie kann und muss die Regierung nun nach so vielen Entlassungen und Festnahmen die Personallücken im Bildungssystem schließen?
Das können sie nicht mehr, das ist unmöglich. Die wissenschaftliche Elite verlässt das Land. Auch der Nachwuchs sieht die Verfolgung und denkt sich, das könnte mir auch in Zukunft passieren und flüchtet aus der Türkei. Eine zukunfts- und fortschrittsorientierte, idealistische Jugend erkenne ich aktuell nicht.
Radio Ruhr-Dialog. Neue Akzente in der Gesellschaft.
Wir bleiben beim Thema Türkei und Menschenrechte und befinden uns im Interview mit einem Professor, der von seinen Erfahrungen berichtet.
Haben Sie persönlich Verfolgungen und Repressalien erlebt?
Ja, sie haben mein Haus gestürmt. Zu diesem Zeitpunkt war ich nicht zu Hause. Daraufhin bin ich sofort gegen eine Zahlung von 10.000 Euro über den Seeweg von der Ägäisküste nach Griechenland geflüchtet. Daraufhin reiste ich weiter nach Europa in sichere Länder. Es gibt natürlich Leute, die sich diese Flucht nicht leisten können. Um mich stünde es jetzt sehr schlecht, wäre ich in der Türkei geblieben. All meine Freunde sitzen nun im Gefängnis. Aus meinem eigenen Umfeld kenne ich 400 Wissenschaftler, die betroffen sind. Insgesamt liegt die Zahl bei über 7.000, die entweder verhaftet oder entlassen sind. Diejenigen, die noch auf freiem Fuß sind, tauchen unter, ziehen sich zurück, verstecken sich teilweise in ihren Unterstöpfen. Meine Kinder konnten das Land nicht verlassen. Sie leben immer noch in der Türkei. Jeden Moment könnten sie festgenommen werden. Unter so einer Gefahr müssen sie nun leben.
Wie haben Sie es geschafft, das Land zu verlassen?
Ich habe es mehr oder weniger geahnt, was nach dem Putsch folgen würde. Ich habe mir gedacht, dass hinter diesem Ereignis ein großer Plan steckt. Unmittelbar nach den ersten Putschmeldungen machte ich mich auf. Ich hatte keine Chance mehr, meine Familie herauszubringen.
Warum haben Sie sich für Deutschland entschieden?
In Deutschland gab es früher auch Verfolgung und Flucht. Die Deutschen bringen heute daher mehr Verständnis für geflüchtete Menschen auf. Für mich stand Deutschland mit der Achtung der Menschenrechte, der demokratischen Ordnung als Ort der Freiheiten an vorderster Stelle. Es gibt auch viele Wissenschaftler hier, die ich bereits kenne. Ich dachte mir, hier werden sie dich zumindest nicht abschieben. Sie bringen dich irgendwo unter und versorgen dich mit einem Minimum. Frau Merkel ist eine aufrichtige Person, die die deutsche Geschichte auch sehr gut kennt und Achtung vor den religiösen Überzeugungen der Menschen hat. Ich vermute, dass in Deutschland mehr oder weniger alle Parteien so sind. Das ist ganz anders als in der Türkei. Für mich erscheint Deutschland im Hinblick auf die demokratischen Prinzipien sogar noch weiter entwickelt als die USA.
Radio Ruhr-Dialog. Neue Akzente in der Gesellschaft.
Für alle, die neu zugeschaltet haben, wir senden das Interview mit einem türkischen Akademiker, der von seiner Flucht berichtet.
Haben Sie bereits deutsche Freunde?
Alman, dostlarım çok var. Bazen gözüm yaşayarak dinliyorum mesela.
Ja, ich habe viele deutsche Freunde. Manchmal rühren sie mich zu Tränen. Einer sagte zu mir, er habe ein Haus in Alanya und es stehe leer. Wenn du möchtest, gebe ich dir die Schlüssel und ihr könnt Bekannte unterbringen, die verfolgt werden, sagte er. Dort können gut 2 oder 3 Familien untergebracht werden. Wenn nötig, werde ich auch nicht in Urlaub fahren, damit sie dort in Ruhe bleiben können. Ein anderer Deutscher sagte, er habe 3.000 Euro gespartes und dies würde er gerne Bedürftigen zur Verfügung stellen. Diese Hilfsbereitschaft hätte ich mir vorher nie erträumen lassen.
Was kann die deutsche Zivilgesellschaft für die Verfolgten in der Türkei tun?
Man sollte Fonds eröffnen und das Geld über bestimmte Wege Menschen zukommen lassen, die aus ihrem Beruf entlassen wurden oder deren Abschlüsse annulliert wurden. Sie bekommen keine Arbeit mehr. Sie befinden sich in einer armseligen Lage. Die Mutter oder der Vater sitzt in Haft. Die Kinder sind auf sich allein gestellt, oft bei den schwachen Großeltern untergebracht. Ihre Krankenversicherung ist aufgelöst. Sie bekommen keine ärztliche Versorgung. Es gibt kranke Menschen, die Medikamente benötigen. All diese Menschen muss man irgendwie erreichen. Aber die Regierung ist so hasserfüllt, dass sie sogar die Geldbesegung dieser Menschen überprüfen. Daher muss man das Geld auf verstecktem Wege dorthin bringen. Ich habe erlebt, dass manche Leute aus Deutschland Geld überweisen wollten. Und obwohl die Menschen in der Türkei bedürftig waren, haben sie die Hilfe abgelehnt. Warum? Wenn die Regierung das mitbekommt, werden sie uns fertig machen, sagten sie. Sie haben keine Arbeit, sie haben kein Brot, sie haben kein Geld, keine ärztliche Versorgung, sie dürfen nicht das Land verlassen. Kurz, sie sollen sterben.
Es gab vor einigen Wochen Forderungen danach, Andersdenkende und Oppositionelle in Konzentrationslagern zusammenzutreiben. Halten Sie das für möglich?
Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nicht mehr sagen, dass so etwas unmöglich ist. Die Menschen sind eingeschüchtert. Es gibt nichts, was sie noch beschützen könnte. Alle sind der Regierung unterworfen. Es gibt keine Institution, die Widerstand leisten könnte. Ja, es wäre möglich.
Würden Sie jemals wieder in die Türkei zurückkehren?
Für eine kurze Zeit möchte ich dorthin zurückkehren, um meine Rechte zu erstreiten und mich von der Terrorverleumdung reinzuwaschen. Nachdem das vorbei ist, möchte ich nicht mehr in der Türkei leben. Ich möchte nach Deutschland zurückkehren. Die Menschlichkeit, wie sie hier ist, habe ich in der Türkei nicht erlebt. In der Türkei kann man nicht mehr leben. Die Menschlichkeit ist für mich wichtig. Dort, wo ich arbeiten kann, wo ich meine Religion ausleben kann, ist wichtig. Was sie uns jahrelang über unsere Heimat erzählten, war eine große Lüge. Die wahre Heimat ist dort, wo du deine Religion leben darfst, wo du deine Freiheiten ausleben darfst. Nicht aber dort, wo du gefoltert wirst und deinen Glauben nicht ausleben darfst, wo du Lügen und Verleumdungen ertragen musst. Das kann für mich keine Heimat sein.
Radio Ruhr-Dialog. Neue Akzente in der Gesellschaft.
Alles wird gut. An diesem Motto halten sich viele Menschen fest, vor allem die, die aktuell unter politischer Verfolgung leiden. Im nächsten Interview spricht mein Kollege Hakan mit der Kinderärztin, die die Folgen der politischen Willkür in der Türkei am eigenen Leibe erlebte.
Studiert an der Medizinischen Hochschule Hannover, erhält ihre Approbation in Essen und arbeitet weiter in der Uniklinik, dann in Geldern am St. Clemens Hospital und später im Bethanien-Krankenhaus in Mörs. Melat Mesirolo, erfolgreich in ihrem Beruf, lebt hier in dritter Generation. Sie ist verheiratet und hat 2 Kinder. Seit 2006 ist sie praktizierende Kinderärztin und entscheidet sich 5 Jahre später, im Jahre 2011 dafür, in die Türkei auszuwandern.
Warum? Wir haben einen Migranten-Hintergrund, ich bin ein Migrantenkind in der dritten Generation und habe eigentlich mein ganzes Leben hier verbracht, also meine 40 Jahre und habe eigentlich mein Land nicht richtig kennenlernen können.
Ein weiterer Grund für diesen neuen Lebensabschnitt war auch die Möglichkeit, dass sie ihren Kindheitswunsch erfüllen konnte.
Ich habe dort einen sehr guten Jobangebot bekommen an einer privaten Uniklinik. Fatih-Universität, es ist eine internationale Klinik, die sehr viel Kontakt mit Ärzten aus aller Welt haben. Also in dem Krankenhaus sind Ärzte aus aller Welt tätig und auch das Patientenklientel kommt aus verschiedenen Ländern und das hat mich so ein bisschen eigentlich in die Entscheidung abgenommen. Also fiel mir die Entscheidung leichter, weil wie gesagt, halt das ist ein internationales Krankenhaus. Und ein weiterer Grund ist, dass dieses Krankenhaus auch eine Organisation hat, wie zum Beispiel hier in Deutschland Ärzte ohne Grenzen. Also diese Ärzte, die dort in der Uniklinik arbeiten, also es ist freiwillig natürlich, fahren dann oder fliegen dann, genauer gesagt, in verschiedene Ländern, also in bedürftige Länder wie zum Beispiel Afrika, wo sie ehrenamtlich bestimmte Operationen, bestimmte Behandlungen machen. Und das war immer mein Kindheitstraum.
Radio Ruhrdialog. Neue Akzente in der Gesellschaft.
Mit viel Hoffnung zieht Mellahat gemeinsam mit ihren Kindern und ihrem Mann nach Istanbul. Sie fliegt auch phasenweise nach Afrika, behandelt dort Kinder und Neugeborene. Alles in allem lebt sie in ihrem neuen Lebensabschnitt zufrieden und erfüllt in Istanbul. Dann kippt eines Tages die Stimmung in der Türkei und die Regierung wird immer autoritärer und greift härter zu.
Und zwar hat das so angefangen, die haben uns die ganzen Gelder, also die ganzen staatlichen Gelder gekürzt. Also wir sind zwar eine private Universitätsklinik, das heißt aber nicht, dass halt nur Privatpatienten zu uns kommen. Das heißt, es können auch gesetzlich versicherte Patienten zu uns kommen. Diese private Einrichtung kann man nicht vergleichen wie hier in Deutschland, diese privaten Einrichtungen. Das heißt zwar privat, aber es können auch Kassenpatienten zu uns kommen und sich ganz normal behandeln lassen und wir rechnen das mit der Krankenkasse ab. Also was hat die AKP gemacht bei uns? Die haben uns einfach ohne jeglichen Grund, ohne dass das Krankenhaus irgendwie einen Fehler gemacht hat oder irgendwie in wirtschaftlicher Krise war. Also wir waren ein sehr gut besuchtes Krankenhaus, ein sehr beliebtes Krankenhaus. Also unsere Patientenzahlen, dieses Krankenhaus gibt es dann sehr, sehr, sehr lange und das ist einer der besten Krankenhäuser in der Türkei. Also es gibt halt verschiedene Sitze und man sieht, woran sieht man, dass ein Krankenhaus sehr gut ist? Man sieht es an der Patientenzahl. Ne? Also wir haben das Krankenhaus war eine Zweigstelle, also die Hauptstelle ist in Maltepe in Istanbul. Es gibt noch eins in Ankara. Und wie gesagt, wir waren eine Zweigstelle und wir hatten neu eröffnet mit den neuesten Geräten. Also die Intensivstation war auf höchstem Niveau. Und zwar ist auch dort die Medizin amerikanischem Standard und nach amerikanischen Leitlinien eigentlich behandelt. Also die sind auf dem neuesten Stand. Und wie gesagt, wir waren ein gutes Krankenhaus und das hat man einfach in unseren Patientenzahlen gesehen.
Dem ehemaligen Arbeitgeber Fatih-Universität wurde Terrorunterstützung vorgeworfen. Ab 2014 musste die Uniklinik bis zu ihrer Schließung viele staatliche Maßnahmen und Vollstreckungen erleiden. So wurden unter anderem die ihnen zustehenden Zahlungen von Krankenkassen gekürzt oder gar gestrichen. Und das ohne rechtliche Grundlage. Damit aber nicht genug. Auch im Alltag waren die Anfänge der Repressalien zu spüren.
Die Kinder sind in der Schule, keiner weiß, aber Kindergartenkinder, also Dreijährige, Vierjährige, Fünfjährige Kinder. Polizisten kommen dann hoch bewaffnet mit Gewehren da rein in eine Schule und machen Razzia. Das war dann auch ständig, das war dann Alltag, ne? Irgendwann Alltag. Die haben zum Beispiel auch manchen Schulen, die sind gekommen und haben die Schulen mit dem Boden gleich gemacht. Ne? Die haben bestimmte Sachen abgerissen oder die haben den Strom abgestellt oder die haben das Wasser, die Stadtwerke hat das Wasser ab. Nur bei den Schulen, das waren die Schulen, die der Gülen-Bewegung angehörten. Mhm. Wie gesagt, halt, das haben wir ja tagtäglich erlebt und weiter war es dann so, dass wir, also dass die Polizisten ohne jegliche Anmeldung irgendwie morgens oder abends einfach ohne Durchsuchungsbefehl in ihre Wohnung eingedrungen ist. Und wir hatten halt die Angst, und zwar hat das Bekannte von uns erlebt, die sind einfach reingegangen und haben irgendwelche Bücher oder haben CDs zum Beispiel halt mitgenommen und haben natürlich den Mann, also den Vater dieser Familie inhaftiert, ohne jeglichen Grund. Oder wenn der Vater zum Beispiel nicht zu Hause war, haben die Mütter mitgenommen. Das heißt, die Kinder waren dann ohne Aufsicht. Ne? Die sind, ja, wie haben die das immer genannt? Also das war halt Terrormaterial. Ne? Die haben, und dann, wir haben das natürlich halt in unserer Umgebung mitbekommen. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben zum Beispiel alle CDs. Ich hatte halt viele CDs von meinen Kindern, zum Beispiel, wo Filme waren, Kinderfilme, Hörbücher, Videofilme, Bücher, die mussten wir alle aus der Wohnung bringen. Ja, wenn zum Beispiel Spider-Man, mein Sohn ist 13 Jahre alt und ist ein Spider-Man-Fan, wenn das als Terrormaterial gilt, also weiß ich nicht. Ne? Oder Barbie-Filme oder Michel kennt jede oder Pippi Langstrumpf. Genau, ja. Diese CDs mussten wir, also jegliche CDs mussten wir aus der Wohnung herausbringen, weil die haben diese Materialien genommen und konnten diese Person 6 Monate lang ohne jeglichen Grund im Gefängnis halten. Und die haben dann meistens diese CDs dann gelöscht und haben dann ihren eigenen Material drauf kopiert. Das haben wir erlebt.
Radio Ruhrdialog. Neue Akzente in der Gesellschaft.
Diese Welle breitete sich dann weiter über das ganze Land aus. Mellart redet von systematischer Angstmacherei und Verfolgung. Wenn man angeschwärzt wurde zum Beispiel, so hielten alte Freunde und Verwandte sich plötzlich von einem fern. Den sozialen und staatlichen Druck zu entfliehen, treffen Mellart und ihr Mann die Entscheidung, wieder zurück nach Deutschland zu kehren. Hier angekommen ist der Albtraum aber nicht zu Ende. Mellart und ihre Familie werden auch hier im Ruhrgebiet mit den dortigen Konflikten konfrontiert. Andererseits ist sie mit den Gedanken ständig bei ihren Freunden in der Türkei, die nicht fliehen konnten.
Ja, das macht mir Sorgen. Auch ich habe hier zum Beispiel auch viele Konfrontationen mit diesen ganzen AKP-Lern. Zum Beispiel wohnen ja auch hier ist man auch nicht sicher. Ne, man, in Deutschland natürlich, ne, man wird beschimpft. Man wird viele ein, zum Beispiel, es gibt ja auch hier Schulen oder Einrichtungen, die zum Beispiel auch angegriffen. Das ist einfach, Deutschland muss härter eingreifen und wirklich den Leuten, die haben dort nicht mehr die Möglichkeit, ein normales Leben zu führen, weil die ständig in Angst leben und die Leute, wenn man dann einmal im Gefängnis landet, man weiß, dass in den Gefängnissen wirklich Folter, ne, das ist auch eine Geschichte, also die Menschen werden gefoltert, also ich kann es sagen, weil ich das, also Bekannte von uns sind im Gefängnis und wir erfahren das, also wir wissen es. Es wird Folter, es wird zum Beispiel krebskranke Menschen, die dann nicht zur Chemotherapie gehen durften, also kranke Menschen, wo keine medizinische Behandlung gemacht wurde. Also eins weiß ich, es war ein Polizist, der damals diese Millionen Dollar in Schuhkartons gefunden haben. Also das waren halt diese Polizisten, die diese Operation gemacht haben. Und die Kinder dieser Polizisten, einige Kinder dieser Polizisten waren in der Klasse meines Sohnes. Wie gesagt, wir hatten halt Kontakt zu den Müttern. Man hat einfach die Rechte genommen. Das heißt, die hatten keine Krankenversicherung, keine Versicherung, die Rentenversicherung. Also alles, was die haben, sind denen entzogen worden. Die haben zum Beispiel keinen Job mehr gefunden. Die müssen ja irgendwie leben können. Und ich weiß halt, bei einem, da war der Mann, der hatte eine Nierenerkrankung. Und die haben den so lange, also keine medizinische Hilfe zukommen lassen, bis er seine Niere verloren hat. Und man berichtet, was für höllische Schmerzen der bekommen hat. Essen, Trinken ist zum Beispiel, die kriegen kein reichliches Essen, kein reichliches Trinken. Dann Es sind wirklich so viele Schicksale. Ich weiß gar nicht, was ich da alles erzählen soll. Es sind so viele unmenschliche Sachen. Und dann stehen die Politiker oder die AKPler, wir sind ein demokratisches Land. Und keiner sagt was. Jeder weiß, dass Türkei die Demokratie schon längst begraben hat. Schon längst. Ne? Es ist eine Diktatur. Ganz klipp und klar. Ganz klipp und klar.
Radio Ruhr-Dialog. Neue Akzente in der Gesellschaft.
Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen, sagte einst Albert Einstein, welcher sich auch gezwungen sah, aufgrund politischer Verfolgung aus seinem Heimatland zu fliehen. Wie so oft scheint sich die Geschichte zu wiederholen, und uns sollte das aktuelle Weltgeschehen nicht kalt lassen. Auch Ereignisse, die weit entfernt stattfinden, betreffen unser Zusammenleben. Daher ist es wichtig, friedlich zu bleiben und sich von politischen Ereignissen nicht mitreißen zu lassen. Man darf das Böse nicht zulassen, man darf nicht wegschauen und wir alle müssen an einem Strang ziehen, um das Zusammenleben in der Gesellschaft möglich zu machen. Unabhängig von der politischen Einstellung sollte jeder Mensch das Recht auf Frieden und Freiheit haben. Mit diesen Worten verabschiedet sich das Radio Ruhr-Dialog-Team. Bis zum nächsten Mal.
Radio Ruhr-Dialog. Neue Akzente in der Gesellschaft.